ARD. Zwischenbilanz bei der Fußball-EM. Wie ist die Stimmung im Land?
Geld fürs Schulzeugnis, ist das eine gute Idee?
Amazon wird 30, eine Shopping-Revolution mit Schattenseiten.
15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Einen schönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 5. Juli. Julia Schöning und Moritz Zacho sind heute für euch da.
Das Thema, um das es direkt geht bei uns, kann niemand so gut uns vorstellen wie unser Hörer Matthias aus Berlin-Köpenick. Der hat uns nämlich gestern per WhatsApp diese Sprachnachricht zukommen lassen.
Hat mich das Fußballfieber gepackt? Ja klar, freue mich auf die Fußballspiele. Bin mal gespannt, wenn die Deutschen ausscheiden. Im Zweifel erst im Endspiel oder im Endspiel gewinnen. Irgendwie bin ich aber begeistert.
Ja, 3 Wochen Europameisterschaft in Deutschland sind rum. In 10 Tagen ist auch schon das Finale in Berlin. Vielleicht dann ja mit Deutschland, wenn wir heute weiterkommen. Mhm. Jule, wie sieht's denn stimmungstechnisch bei dir aus? Hast du dir, wie versprochen, das lila-pinke Auswärtstrikot besorgt?
Ich nehme mir das bald selbst, obwohl ich das eigentlich überhaupt gar nicht kann. Aber das Shirt ist nach wie vor so beliebt. Es ist komplett ausverkauft und tatsächlich auch mega teuer. Sonst Stimmung top. Ja, Schipsi und Flipsi sind für heute Abend am Start und ehrlich gesagt, ich liebe die EM-Zeit auch hier in Köln. Schotten, Schweizer, Engländer, hier lernt man mal alle kennen, Moritz.
Ja, was die EM bei vielen ja auf jeden Fall auch geschafft hat, ist eben mal für einen Moment die Alltagssorgen zu vergessen. Das hat auch die Hälfte der 22.000 Menschen aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt gesagt, die bei der Umfrage MDR Fragt mitgemacht hat.
Ja, der Mitteldeutsche Rundfunk hat da auch mit abgefragt, was ihr von der Sommermärchendiskussion haltet. Da hat mehr als die Hälfte der Teilnehmer gesagt, die Diskussion und der Vergleich mit der WM 2006 nervt.
Aber wir müssen ja auch ehrlich sein, für eine große sportliche Überraschung hat die EM bisher noch nicht so richtig gesorgt. Aber die kleineren Fußballnationen haben sich wacker geschlagen und das sagt auch Tom aus Karlsruhe in seiner Sprachnachricht an uns.
Wir haben bei uns im Freundeskreis schon echt viel angeschaut und haben uns vor allem darüber gefreut, dass die kleineren Mannschaften Erfolge erzielt haben, durchaus und so weit gekommen sind und nicht immer nur die Big Player dominieren. Natürlich freuen wir uns riesig, dass die Deutschen auch auf einem guten Weg sind und drücken die Daumen, dass es der Titel wird.
Ja, das wäre natürlich was, ne? Der Titel. Müssen wir aber erstmal abwarten. Aber ehrlich gesagt geht es bei so einem Turnier ja auch immer darum, dass Fußballfans aus verschiedenen Ländern zusammenkommen und dann auch miteinander feiern.
Ja, und wie gut das geht, ne? Ich habe die Schotten ja gerade noch erwähnt, hier in Köln war das wirklich spitze. Also wir hier in Deutschland haben auf jeden Fall von der Stimmung profitiert und andersherum haben ausländische Fans Städte kennengelernt, die sie vorher vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hatten.
Gelsenkirchen. Gelsenkirchen. Ist gut?
Ist auf jeden Fall gut. Also ich meine, ich komme da fast her aus Bochum. Ja. Das waren übrigens italienische und spanische Fans. Und bald ist ja übrigens auch Taylor Swift in Gelsenkirchen. Dann kennst du die ganze Welt. Aber ehrlicherweise muss man ja auch sagen, so ganz Friede vor der Eierkuchen war jetzt nicht alles bei der EM. Die auswärtigen Fans haben sich schon auch beschwert.
Ja, zum Beispiel über unser Dauerthema, ne? Die Deutsche Bahn. Österreich-Fans sind da wegen Oberleitungsschäden und Baustellen teilweise auch zu spät zu den Spielen ihrer Nationalmannschaft in Düsseldorf und Berlin gekommen. Dabei hatte die Bahn vor der Europameisterschaft doch eigentlich extra angekündigt, wichtige Baustellen vorzuziehen, damit sich Züge eben nicht verspäten. Das hat dann aber offenbar nicht ganz so gut geklappt.
Ach, und dann noch dieses schöne Dauerthema, ne? Digitalisierung. Da haben sich viele Fans auch beschwert, dass sie ihr Bier oft nicht mit Karte zahlen konnten. Digitalisierung und Deutsche Bahn, da dürfte das Fazit der ausländischen Fans sein. Und auch hier bei uns, oder? Ausbaufähig.
Ja. Unsere Kurznachrichten.
Der Wahltriumph für die Labour-Partei läutet eine neue Ära in Großbritannien ein. Bei der Parlamentswahl zeichnet sich ein klarer Sieg der oppositionellen Partei von Keir Starmer ab. Rishi Sunak und seine Tories müssen wohl eine krachende Niederlage einstecken. Erstmals werden auch Rechtspopulisten im Parlament vertreten sein. Das Endergebnis der Wahl wird heute im Laufe des Tages erwartet.
Für die Einfuhr von Elektroautos aus China werden von heute an zusätzliche Abgaben fällig. Die EU hat Zölle von bis zu 38% festgesetzt, die auf den normalen Zoll von 10% noch obendrauf kommen. Die EU-Kommission will sich so dagegen wehren, dass E-Autobauer in China staatliche Hilfen bekommen. Die deutsche Autobranche fürchtet, dass die Zölle ihr mehr schaden als helfen.
Und der Bundesrat berät das Gesetz über einen Cannabis-Grenzwert im Straßenverkehr. her. Im April ist das Cannabis-Gesetz ja in Kraft getreten, das einen begrenzten Besitz von Cannabis erlaubt. Wer den neuen Grenzwert überschreitet und dabei Auto fährt, muss mit einem Bußgeld bis 3.000 Euro rechnen.
Herr mit der Eins oder wir holen einen Anwalt. Gott. Es gibt wirklich diese Eltern, Moritz. Sie drehen bei einer schlechten Note auf dem Zeugnis ihres Kindes durch und versuchen es mit allen Mitteln zu verbessern, wirklich mit allen, auch mit juristischen. Ist kein Massenphänomen, aber es gibt diese Widerspruchsverfahren. Unglaublich, oder?
Ja, total unglaublich. Da waren meine Eltern zum Glück ganz anders. Meine Mutter hat mir immer meine Aufsätze korrigiert und mein Vater hat stundenlang wirklich Mathe mit mir gepaukt. Danke nochmal an dieser Stelle. Ja, ich mache jetzt so einen Podcast, ne? Also würde sagen, ja.
Super.
Was uns aber heute am Tag der Zeugnisausgabe in Nordrhein-Westfalen, dem 6. Bundesland, das in die Ferien zieht, interessiert, das ist die Frage: Mit welcher Aufmerksamkeit sollte man die Noten der Kinder denn wertschätzen? Geld, Worte oder andere Überraschungen?
Die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Sambra Faslitsch macht da vorab einen interessanten Punkt.
Es geht darum, auf jeden Fall die Anstrengung zu honorieren. Also wir sollten es nicht abhängig machen davon, dass es ein sehr gut ist oder ein gut ist, sondern dass wir im besten Fall beobachten, mein Kind hat sich bemüht und viel Zeit geopfert und Kraft geopfert, und das zu honorieren, das steht dann natürlich im Vordergrund.
Also die Anstrengung honorieren, nicht die Note, die das Kind ja sowieso nie in seiner Ganzheit erfasst. Das ist ein großer Unterschied, wie ich finde. Egal ob eine 1 oder auch mal eine 4 oder 5, ein ganzes langes Schuljahr ist wieder geschafft und das muss gefeiert werden.
Ja, ergibt denn dann ein kleines Geschenk andererseits zur Motivation Sinn? Geld ist da ja für viele dann die einfachste Lösung erstmal. Für jede 1 gibt es 10 Euro zum Beispiel, für einen 2er dann 5 Euro, bei einem 3er 2 Euro und so weiter, kann man sich durchrechnen. Das ist ja so der Klassiker.
Ja, dabei sagen Noten dann ja nicht immer alles ganz genau aus über das Können und die Begabung des Kindes, sind teilweise Momentaufnahmen. Viele fordern ja auch die Abschaffung der Noten. An einigen Schulen werden sie auch jetzt schon erst ab der Oberstufe vergeben. Vorher gibt es nur individuelle Bewertung. Ist auf jeden Fall ein polarisierendes Thema, das mit den Noten.
Und ich finde ja auch eine gute Möglichkeit, statt Geld zu schenken, einfach mal ein gemeinsames Erlebnis planen. Eis essen oder schwimmen gehen zum Beispiel. Und das findet Sambra Faslitsch auch ideal. Super wäre es, sagt sie, wenn man schon eine Weile vor der Zeugnisvorgabe so eine Aktion plant. Das nimmt dann nämlich auch den Druck am Zeugnistag selbst raus.
Der Druck äußerte sich in der Regel in ganz viel Angst. Also da ein riesengroßes Thema ist da Leistungsangst. Also wirklich die Angst davor, wie reagieren meine Eltern darauf, dass die Note doch schlechter dann im Zeugnis dann festgelegt ist, als vielleicht im Vorfeld gehofft oder als vielleicht auch die Eltern überhaupt mitbekommen haben.
Spricht alles weiter gegen den Anwalt, finde ich. Oft spüren die Kinder ja auch vor allem den Druck und die Erwartung der Eltern und ihre Angst davor, dass da was nicht läuft in der Schule. Da muss Mama und Papa echt auch manchmal in den Abstand gehen und Vertrauen aufbauen zum Kind. Du packst das schon, das wird, wir unterstützen dich. Der eine lernt eben manchmal schneller als der andere.
Und was macht man, wenn das Kind sitzen bleibt und die Klasse wiederholen muss? Der Lehrerverband VBE fordert dazu auf, die Kinder aufzufangen und bloß nicht direkt zum Ferienbeginn damit anzufangen, jetzt wie wild mit den Kindern zu büffeln. Ja, die brauchen ja auch einfach mal eine Pause. Sie müssen sich mal erholen, um auch fürs neue Schuljahr motiviert zu sein. Und so sieht das auch Kinderpsychotherapeutin Sambra Faslitsch.
Ganz wichtig, mit aushalten und trösten. Weil gehen Sie davon aus, dass das Kind selbst traurig darüber ist.
Wer Beratung von außen braucht, egal ob Eltern oder Kinder, kann sich natürlich an Therapeuten und Therapeutinnen wenden. Und Kinder können auch Hilfe bei der wirklich richtig, richtig guten Nummer gegen Kummer finden. Da gibt es mittlerweile nicht mehr nur Hilfe am Telefon, sondern auch per Chat oder E-Mail. Infos dazu findet ihr in unserer Folgenbeschreibung. Es gibt ja diese irren Geschichten, von denen man denkt, wow, das gibt's doch gar nicht, das muss sich doch jemand ausgedacht haben, vermutlich der teuerste Drehbuchschreiber der Welt, dabei erzählt das Leben oft ganz von allein die allerbesten.
Heute, vor 30 Jahren, beginnt eine von ihnen, eine besonders spektakuläre. Die ist so spektakulär, dass sie unser aller Leben komplett umgekrempelt hat. Und weil das so ist, landet sie jetzt eben auch in unserem Podcast, für euch zum Teilen und Weitererzählen. Es ist eine Erfolgsgeschichte, aber auch mit Schattenseiten.
Und die beginnt eben am 5. Juli 1994. Da gründet in einer kleinen Garage in Seattle der damals 30 Jahre alte Informatiker Jeff Bezos einen Online-Buchhandel und nennt ihn Amazon. Haben wir schon mal gehört, oder? Den Namen leitet er damals vom Amazonas ab, dem längsten Fluss der Welt, um die große Auswahl zu symbolisieren. Und da fängt ganz sicher auch schon der Größenwahnsinn an.
Denn heute ist Amazon längst nicht mehr nur der Buchhändler von nebenan, sondern eine Technik- und Medienmacht mit dem größten Sortiment der Welt, das die Beziehung zwischen Kunde und Händler vollständig verändert hat. Ein Unternehmen, das in 100 Jahren auch noch in den Geschichtsbüchern steht, weil es eine gesellschaftliche Epoche begründet hat. Es hat den Onlinehandel revolutioniert und viele andere Versandhändler haben das dann kopiert.
Ja, und ich denke mal, viele Menschen können sich eigentlich auch ein Leben ohne Amazon gar nicht mehr vorstellen. Für manche ist es dann so wie Oma und Opa erzählen mal vom Krieg. Weißt du noch damals, in den 80er und 90er Jahren, da ging man noch von Geschäft zu Geschäft, um Bügeleisen, eine neue Bluse oder ein Telefon zu kaufen. Oder man bestellte Waren auch sehr schön aus gedruckten Katalogen, die dann Tage und Wochen lang unterwegs waren, bis der Postmann klingelte. Für dich denke ich gerade so, Moritz, klingt das doch alles komplett aus der Zeit gefallen, du junger Hüpfer, oder? Jahrgang 94.
Da unterstellst du mir jetzt aber was. Nee, überhaupt nicht. Den dicken Otto-Katalog, den kenne ich natürlich auch noch von zu Hause. Und als Kind bin ich auch durch die Geschäfte der Innenstadt geschleift worden, nörgelnderweise. Schaffe ich heute tatsächlich auch eher seltener mal in die Innenstadt zu gehen und ich neige auch dazu, öfter mal online zu bestellen.
Also für mich war es echt eine Revolution damals. Wahnsinn, da bestellt man einfach irgendwie mit einem Klick was im Netz und das landet dann auch noch super schnell bei dir vor der Tür. Magie. Heute allerdings gehe ich ehrlich gesagt wieder lieber wie Oma und Opa von Geschäft zu Geschäft in meinem Kölner Veedel und kaufe da ein.
Ja, so ein Gigant wie Amazon hat die Einkaufswelt auf jeden Fall verändert. Da wird dann auch oft Bill Gates zitiert, der Jeff Bezos lobt und ihn mit seiner bahnbrechenden Idee auf einen Rang hebt mit Johannes Gutenberg, dem Erfinder des modernen Buchdrucks. Aber Paul Krugman, der Wirtschaftsnobelpreisträger, findet zum Beispiel, dass Amazon zerschlagen gehört. Er sagt, durch Amazon und das ganze virtuelle Shoppen haben Geschäfte dicht machen müssen, es sind Fußgängerzonen verödet und Warenhäuser pleite gegangen. Da sind dann viele Arbeitsplätze von Verkäuferinnen und Verkäufern ja verloren gegangen.
Andererseits hat Amazon natürlich auch neue Jobs geschaffen, zum Beispiel in den Logistikzentren. Aber auch da die Schattenseite, es gibt immer wieder viel Kritik über die Arbeitsbedingungen. Seit mehr als 10 Jahren kämpft die Gewerkschaft Verdi in Deutschland für Verbesserungen und vor allem für einen Tarifvertrag. Dieser Verdi-Verantwortliche bringt den jahrelangen Kampf so auf den Punkt.
Wir haben auf viele Missstände hingewiesen. Ich sage da nur befristete Beschäftigung, Leiharbeit. Das Thema auch, was ja gesellschaftspolitisch wichtig war, mit der Wegschmeißen von verkaufsfähiger Ware, ist alles auf unserem Druck hin passiert. Wir haben Amazon ein Stück weit zum besseren Arbeitgeber gemacht.
Also Fortschritte, aber da ist ja noch längst nicht alles fein. Ein großes Thema ist auch die Situation der Paketfahrer auf den Straßen, die häufig dann ja auch bei Subunternehmen arbeiten. Eine Gewerkschaftssprecherin zählt das mal auf.
Sie leisten häufig unbezahlte Überstunden. Es gibt Arbeitszeitverstöße, das heißt, dass sie die gesetzliche Höchstarbeitszeit überschreiten, immer wieder. Und es gibt Haftungsprobleme, das heißt, der Arbeitgeber nimmt sie sehr häufig in Haftung für Schäden am Fahrzeug.
Und ein Punkt ist natürlich auch die Größe des Konzerns. Amazon hat viel, viel Macht, Konkurrenten haben es da schwer. Und das ist dann natürlich ein Nachteil auch für uns Verbraucher, wenn da ein Riese so mächtig wird und zum Beispiel Preise bestimmen kann.
Jeff Bezos ist heute einer der reichsten Menschen der Welt. Dem dürfte das vermutlich mal egal sein. Der hat sich inzwischen vom Chefsessel bei Amazon zurückgezogen und fliegt lieber sich und auch Touris durchs All mit seinem eigenen Raumfahrtunternehmen. Schon damals als Bester auf der Highschool hat er bei seiner Abschlussrede mit einem Zitat aus Star Trek begonnen. Der Weltraum, unendliche Weiten.
Und Captain Kirk, Fun Fact, ist jetzt auch schon mit ihm tatsächlich geflogen. Auch so eine Raketengeschichte, oder? Die man nicht wirklich glauben kann.
Ja, heute Abend heißt es dann Daumen drücken, Jule, für unser Sommermärchen. Unsere Nationalelf trifft auf Spanien. Ab 18 Uhr könnt ihr das Spiel dann im Ersten verfolgen.
Und willst du noch einen kleinen Fun-Fact fürs Spiel zum Weitererzählen?
Na, jetzt bin ich gespannt. Schieß los.
Heute Abend spielt der Deutsche Jamal gegen den Spanier Jamal. Mal gucken, wer von beiden sich da durchsetzt.
Ich habe mich da mal eingelesen. Ich hätte da so eine Idee. Der 21-jährige Jamal, der hat 5 Jahre mehr Lebenserfahrung als Jamal. Das kommt den Deutschen dann sicher zugute.
Ach Moritz, jetzt glaube ich noch fester an unseren Sieg der EM der Deutschen. Wirklich, ich bin davon überzeugt, ehrlich.
Ja, und wenn ihr heute Abend dann beim Public Viewing oder am Wochenende Freunde und Familie trefft, dann empfehlt unseren Podcast gerne weiter. Unser Podcast ist nämlich noch jünger als Jamal und Jamal und wir freuen uns auf jeden Fall über euer Abo.
Und ihr findet uns natürlich in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Habt ein schönes Wochenende.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.